Eltern mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
So, zwei Herren mit Hund vor der Sommerpause. Wir waren in der letzten Woche, lieber Thomas Koch, nicht da, weil du in Urlaub warst.
Unglaublich.
Guten Tag.
Guten Tag. Ich habe mich erholt. Eine Woche. Zum ersten Mal seit 12 Monaten. Bah.
Ich bin ja jetzt seit einem Jahr in Urlaub und fühle mich immer noch nicht erholt. Ich habe immer noch einen Hexenschuss irgendwie, aber diesmal woanders als beim letzten Mal.
Ja, hör mal, du bewegst dich ja körperlich.
Nur.
Ne?
Ja. Aber es ist irgendwie nicht mehr so angesagt. Nein, es liegt nämlich daran, dass hier oben seit 4 Wochen herrlichstes Sommerwetter ist. Mhm. Und man aber trotzdem natürlich ständig Wind hat. Und da ich ständig draußen arbeite, bin ich natürlich permanent unter Schweiß. Und dann kriege ich Zug. Da war ich immer schon neuralgisch angeschlagen. Ich habe früher so einen Nacken, wenn ich Auto gefahren bin und so die Scheibe seitlich runtergemacht habe, habe ich immer Nackenzug bekommen. Und genauso ist es hier mit Hexenschuss.
Das wäre für mich ein Grund, nicht so furchtbar gerne da oben an der Küste zu leben, wegen dieses ständigen Windes.
Aber wegen deiner Ohren, oder?
Ja, das ist mit den Ohren, das ist neu.
Ist es denn jetzt in Ordnung?
Hat mich eigentlich schon immer gestört.
Weil die Hörer fragen viel nach deinen Ohren. Ach so, wo war der denn?
In Sölden.
Ach, also kenne ich vom Skifahren.
Dieser Ort ist schräg im Sommer. Ja, das ist ja eigentlich ein Wintersportort und lebt von Touristen, die sich abends besaufen. Ne? Also dagegen ist ja die Altstadt in Düsseldorf nichts. Nur so Bretterbuden mit Alkohol und, ach ja, und Go-Go-Girls und die, es ist unglaublich. Und das ist im Sommer völlig tot.
Das ist die Läden sind zu? Schräg. Sind die Läden geschlossen?
Teilweise ja. Manche der Discos und so machen dann ab und ein paar Tage auf in der Woche, also zum Wochenende hin. Aber es ist total ruhig, ne? Das ist wie Ballermann.
Was macht man denn da? Wandert man da oder was macht man da?
Ja, alles Wanderer. Das Hotel war voller Wanderer. Alle liefen immer mit ihren Rucksäcken durch die Gegend. Und da Sir Mortimer nicht so gerne Rucksäcke trägt und ich auch nicht, haben wir uns das nett gemacht.
Der Morty, also mein Schwiegersohn, ist ja nicht, würde ich jetzt mal so behaupten, nicht so hochalpin, oder?
Das ist sehr, sehr nett ausgedrückt. Mhm. Angesichts der Länge seiner Beine, die ja so gezüchtet wurden, er ist kein großer Kraxler und Wanderer, schon gar nicht mehr mit seinen 10,5 Jahren. Wir haben uns das nett gemacht.
Ja. So, ja, wir haben uns vorab ausgetauscht und wollten eigentlich mal wissen, was ist denn jetzt hier so TV-Relevantes passiert, marketingtechnisch passiert, was ist denn überhaupt passiert, was passiert denn überhaupt? Und ich komme auf keinen grünen Zweig, ich weiß überhaupt, alles steht still. Was ist los?
Naja, es ist natürlich auch Sommer, ne? Die Werbebranche hat im Übrigen sehr viel zu tun, ne? Weil die Werbeausgaben steigen wieder, das Fernsehen ist restlos ausverkauft. Dieses sterbende lineare Fernsehen. Du kriegst keinen Spot mehr. Die Preise steigen. Das ist auch witzig, ne? Die Werbekunden, die echauffieren sich ja immer, wenn die Werbepreise steigen. Mhm. Und dieses Jahr, wo jetzt diese Nachfrage so gestiegen ist, weil ja alle noch Geld im Säckel haben und hoffen, dass der Konsum jetzt wieder anzieht, was er tut, beklagen sich nicht über steigende Preise, sondern versuchen händeringend an Werbeplätze zu kommen. Das heißt, die Vermarkter, die sitzen da und erfreuen sich ihres Lebens.
Also sie haben die Investitionen zurückgenommen in der Corona-Zeit, als gelockdownt wurde, und jetzt fühlen sie sich frei und ballern raus.
Sie ballern, was das Zeug hält.
Mit welchem Ziel?
Naja, wie immer, ne? Umsatz.
Ist das alles langweilig?
Ja. Warum und wieso sollte man denn sonst Werbung machen?
Und jetzt stellen Sie fest, dass Sie so sehr die Werbemittel, Werbeträger so reduziert haben gegenüber früher, dass Sie nur noch ins Fernsehen können.
Ja, interessanterweise, das gehört aber schon zu meinen Durs, haben die Zeitungen ihre Vertriebserlöse gesteigert. Die haben also mehr Abonnenten. 4%, das ist nicht schlecht. Die haben 3 Millionen.
Jetzt muss man erklären, bei der Zeitung ist der Vertrieb ja was anderes als bei den Werbezeiten, also bei den TV-Häusern. Der Vertrieb da ist eben der Vertrieb von Werbezeiten, aber der Vertrieb im Print ist tatsächlich der Verkauf der einzelnen Zeitung.
Der Zeitung, entweder in Printform oder eben als Digitalabo. Und haben 3 Millionen Leser hinzugewonnen auf die Art und Weise. Aber... Und das ist die Schattenseite der Medaille. Sie haben 17% ihrer Werbeumsätze verloren, was einerseits zurückzuführen ist auf Corona nach wie vor, weil ja sehr, sehr viele Restaurants zu hatten, Hotels, die üblicherweise in der Zeitung werben. Da sind also die Werbeumsätze massiv gesunken, während sie im Augenblick... Das ist halt nicht der gleiche Zeitraum, ne? Das, die Zeitung, da blicken wir in die Vergangenheit, in die letzten Monate. Beim Fernsehen ist jetzt der Run auf die Werbeplätze.
Und wie kommt das denn? Es wird doch immer so totgesagt, dass alles keiner mehr Fernsehen guckt und alles nur noch bei den Streamern ist. Und jetzt machen sie Werbung in einem toten Medium?
Ja. Das ist so typisch Werbesprech. Ja, man gefällt sich in der Rolle zu behaupten, das ganze Mediensterben, weil das einfach zum guten Ton gehört, weil man ist ja digital und in Wirklichkeit macht man was völlig anderes.
Ja, weil es ja eben auch der Realität entspricht, dass die Menschen Fernsehen gucken. So viel ja, wie noch nie wieder mal. Ja. Stichwort Olympia. Schaust du Olympia?
Ich habe noch nicht ein einziges Mal Olympia geguckt. Was ich mitkriege, ist so im ZDF in den Nachrichten, in den verlängerten Abends. Ne? Mhm. Das gucke ich mir natürlich an. Bin entsetzt darüber, dass die deutsche Fußballmannschaft ausgeschieden ist gegen... wie heißt die Elfenbeinküste nochmal auf Französisch?
Côte d'Ivoire. Ja, die Ivorer, ja, das hat gestern die Frau, ich war im Garten, hab mir den Hexenschuss geholt und hab über mein Handy zumindest mal die Fernsehübertragung gehört und es war Claudia Neumann wieder da und ich habe wirklich gesagt, so wenn die jetzt, ich habe dann mit mir selber geredet, meine Frau wird immer wahnsinnig, wenn ich immer irgendwas auf meinen Ohren habe und dann mit dem anderen auf meinen Ohren rede. Und ich habe gesagt, wenn du jetzt noch einmal Ivora sagst, dann mache ich aus. Und sie dachte, ich sag dann zu mir, ich habe doch gar nicht Ivora gesagt. Ja, okay. Also Claudia Neumann hat gestern einer Tragik beigewohnt, die ich tatsächlich nicht verstehen kann. Wir haben ja letztens mal nochmal über die Marke Deutscher Fußballbund gesprochen und überhaupt deutscher Fußball. Und wir waren ja uns einig, dass die Marke Deutscher Fußball ganz schön beschädigt wird bei solchen Auftritten wie bei der Europameisterschaft unter Jogi Löw.
Ja.
Ich weiß aber gar nicht, was man noch beschädigender nennen kann als das, was jetzt unter Stefan Kuhns gelaufen ist, weil wir ja schon anfangs erlebt haben, dass diese Nationalmannschaft, diese Olympianationalmannschaft tatsächlich nicht mit einem vollständigen Kader angereist ist.
Ja, das ist natürlich nicht die Schuld von Stefan Kuhns, ne? Die Vereine haben ihre Spieler nicht abgestellt.
Jetzt stellt man sich das aber mal vor, als die Boomer jung waren, da wollten alle Menschen, die ich kenne, in der Nationalmannschaft spielen. Da wäre auch jeder zu
Olympia.
Ja, natürlich. Also der stärkste Bundesliga Crack aller Zeiten war 1988, da haben nur aktive Bundesligaspieler in dieser Nationalmannschaft für Olympia gespielt, weil die alle unser Jahrgang, also mein Jahrgang, so Anfang 20 damals, weil die alle eine Goldmedaille haben wollten. Das ist offensichtlich heute alles kein Thema mehr. Und das lässt, glaube ich, auf unser Bild von Deutschland, der Eliten, Rückschlüsse zu. Und das ist ja für die Marke DFB ein totales Desaster.
Und weißt du, woran man das gut erkennt? Wenn man sieht, wie Sportler eben aus anderen Nationen heulen, wenn sie meinetwegen beim Schwimmen oder was auch immer ich da gesehen habe, überraschend eine Medaille gewinnen, die heulen ja vor Freude, da überläuft es einen förmlich und das ist Olympia.
Ich komme gerade ganz, ganz aktuell aus dem Tischtennis, ja, gerade 10 Minuten vor dem Podcast hier, hat Dimitri Ovtcharov, der als Tischtennisspieler schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich ist, fantastisches Tischtennis abgeliefert gegen einen Chinesen natürlich, hat ganz, ganz knapp im 7. Satz verloren und es war richtig, richtig tolles Fernsehen, so wie Fernsehen sein soll. Spannend, aufregend, mitreißend und wirklich eine Sportart nochmal einem näher bringend. In ganz kurzer Zeit, du kannst das hier, jeder von uns hat ja Tischtennis gespielt, früher weiß man also ziemlich genau, wie die Regeln sind. Dann habe ich, wie gesagt, gestern gegen die Ivorer das Fußballspiel gesehen, was wirklich auch gegen diese Weltelf von Saudi-Arabien haben wir ja fast verloren. Und davor gegen Brasilien hätten wir einfach 8 Buden fangen müssen. Das war wirklich so schlecht. Und da ist mir auch aufgefallen, wie die Berichterstattung sich gerade wandelt. Am Anfang, in der ersten Übertragung von Brasilien und auch in der zweiten von Saudi-Arabien, wurde dieser Minimalsport, den wir da abgeliefert haben, sowas von hochgejubelt, sowas von schön geredet, wie bei der EM ja auch die deutsche Mannschaft hochgejazzt wurde, obwohl sie nur Kacke abgeliefert hat. Und im dritten Spiel gestern wurde in der zweiten Halbzeit dann langsam auf Kritikermodus umgeschaltet. Da wurde dann doch gesagt, dass das ja jetzt doch den Umständen geschuldet ist. Am Ende hatten sie ja nur noch 14 Spieler, weil sie ja ständig vom Platz geflogen sind, gesperrt waren, verletzt, muskulär, sie mussten Verletzte einwechseln. Also eine Riesenschande für Deutschland. Und da muss ich jetzt mal ein Aufruf an Axel Balkowski, meinen ehemaligen Kollegen beim deutschen Sportfernsehen, der heute ganz mächtiger Sportkoordinator bei der ARD ist, wirklich mal eine Lanze brechen für das, was wir hier so ansonsten sonstigem Sport sehen. Wir könnten doch jetzt mal es zum Anlass nehmen, auch mal den Tellerrand ein wenig zu lupfen und zu sagen, es gibt andere Sportarten, in denen Menschen alles geben, damit sie dort erfolgreich sind. Den Eindruck habe ich bei Fußballern schon ganz lange nicht mehr.
Und weißt du, worum man das noch festmachen kann? Ich glaube, wenn die Deutschen so peinlich ausscheiden bei Olympia, ist das für andere Nationen überhaupt keine Meldung mehr wert. Wenn Deutschland früher mal Weltmeister, ne, ein Spiel verloren hat oder schlecht gespielt hat, da hat die Weltpresse darüber geschrieben. Das interessiert heute, glaube ich, überhaupt keinen mehr. Also wird es wirklich Zeit für andere Sportarten.
Ja, und das weißt du, wir reden doch immer über Diversity und Vielfalt. Und ich finde, dass wir das verdient haben, dass wir einfach mal wieder gezeigt bekommen, auch über längere Strecken, über regelmäßige Wiederholungen, dass es andere Sportarten gibt, in denen wir jetzt erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind, ist doch alles zweitrangig. Aber diese sichere Bank Fußball, einfach nur, weil 5 Millionen Rentner vor jedem Fußballspiel sitzen, egal was es ist, das muss ja öffentlich-rechtlich nicht bieten. Die müssen das nicht bieten. Die können ja mal auf Aue gegen Kaiserslautern in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde verzichten. Ja. Sie haben die Sportschau und sie haben so viele Möglichkeiten, da mal mehr zu machen. Wirklich mal einen Aufruf, mehr Vielfalt im Sport zu zeigen. Nicht nur auf den Internetkanälen irgendwo verschwinden lassen, sondern wirklich das Hauptprogramm zu nutzen, um sich 2, 3 Sportarten rauszupicken und auch nicht jetzt wieder Biathlon. Das meine ich nicht. Nein, 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 nein. Ich meine wirklich eine größere Vielfalt, regelmäßig darüber Bericht erstatten, Porträts über Sportler, die das machen. Da sind so viele gute junge Leute, die sich anstrengen, teilweise auch für Deutschland und nicht diese asigen Fußballspieler, die keinen Bock mehr haben, die dann, ja, und dann immer so wird so ein unglaublicher Team-Spirit, der Team-Spirit bei Jogi Löw, der war so hoch gelobt dieses Jahr. Ich kann's nicht mehr. Also Aufruf, es muss sich ändern. Wir haben mehr verdient. Wir sind besser als diese Berichterstattung, die uns da gegeben wird.
Und die Zuschauer, die machen da auch mit, weil ich habe im Vorfeld von Olympia Interviews gesehen im Fernsehen, wo sie Leute gefragt haben, ob sie Olympia gucken und was. Und die Antwort ist immer, oh, Leichtathletik, ich freue mich so auf Leichtathletik. Das geht uns ja allen so, ja, so ein 100-Meter-Lauf oder so oder Stabhochsprung, das ist doch attraktiv. Und da sind wir auch gar nicht so schlecht.
Man muss aber auch sagen, wirklicher Kult ist dieses Dressurreiten. Nicht nur, weil wir so viel Gold da immer gewinnen, sondern wenn du Carsten Soßmeier, selber mal Reiterkönig gewesen, wenn du dem zuhörst, wie der sich versteigt in diesen blumigen Bildern, das ist schon ganz, ganz herrlich. Es ist wirklich so viel Leidenschaft. Oder ich glaube, gestern war das Alexander von der Gröben beim Judo. Der hat zwar einen Stil aus den 80ern behalten, also so eine unglaublich martialische Stimme, die dann so rausgeht und dann, boah, das ist aber wahnsinnig. Aber diese ganzen Fachbegriffe, wo du sagst, was hat der jetzt gemacht? Der hat jetzt da so ein Ling-Bung-Dang gesetzt und dann hat er dann so umgegriffen. Und du denkst immer, ja, gut, der hat den umgeschmissen. Aber das ist halt schön und es macht Spaß. Und du merkst, dass die Leute, er hat den umgeschmissen. Das Judo ist umschmeißen.
Du hast ja gerade gesagt, bei Tischtennis kennt man die Regeln schnell, ne? Also das ist leicht zu verfolgen. Gestern habe ich einen Ausschnitt gesehen, wo ein deutscher Judoka, sagt man, ne?
Ja.
Verloren hat und ich habe gar nicht gesehen im Filmausschnitt, wie sein Rücken den Boden berührt hat. Also der hat irgendwas anderes falsch gemacht. Da kenne ich die Regeln
nicht. Hat was falsch gemacht.
Der hat irgendwas falsch gemacht. Ist ausgeschieden. Aber man möchte ja als Zuschauer schon miterleben, ne? Warum was passiert. Das macht ja auch diesen 100-Meter-Lauf so einfach. Ne? Der als erster durchs Ziel geht, hat, glaube ich, gewonnen. Ne? Da kommt ja selbst ein AfD-Wähler mit, von der Intelligenz her. Das macht den Leuten Spaß. Ne? Klar.
Tja, aber war doch noch gar nicht, oder? Habe ich irgendwas verpasst?
Kommt Leichtathletik auch. Kommt immer später in der Olympiade.
Die haben das ja jetzt verstanden. So zusammengekocht auf 14 Tage. Ich dachte, früher war Olympia immer 4 Wochen. Jetzt haben sie alles so wegen Corona zusammengedampft. Und keiner will es haben in Japan, aber trotzdem findet alles statt. Und aber letztlich, ich meine, für uns Zuschauer zu Hause hat sich fast nichts geändert.
Nee.
Ja, wir sind ja mittlerweile gewohnt, dass die Hallen leer sind. Und die Übertragung, also ich finde es wirklich gut gemacht und das ist anders übrigens auch Jessi Wellmer hier von der ARD, die mir sehr unangenehm aufgefallen ist, die ich sehr schätze und sehr mag und auch überhaupt so, dieses frische, mädchenhafte, aber die war ja beim Fußball mit dem Schweinsteiger so was von beschissen, aber die ist jetzt wieder gut, die gibt sich wieder Mühe und musste sich offensichtlich auch einlesen, beim Fußball ist ja so eine Starrheit eingekehrt, so die wollen alle jetzt diesen neuen Sprech bedienen, der Reporter, dann jubeln sie es hoch und dann sind sie immer so von sich selber ergriffen, dass sie überhaupt in dieser ganzen Rolle eine selbige spielen. Aber so bei den neuen Sportarten oder wenn da eine Kanutin da sitzt, da muss man sich wirklich mal journalistisch vorbereiten, weil man ja nicht genau weiß, wer sitzt da eigentlich einem gegenüber. Und das merkt man schon, muss ich schon sagen. Also nochmal, wie sind die Quoten eigentlich? Ich habe da gar nicht geguckt.
Die Quoten sind hier halt mies, ja, weil es geht ja eigentlich erst um mitten in der Nacht los. Das ist halt doof, ne? Wenn so eine Olympiade auf der anderen Seite vom Erdball stattfindet.
Ja, ist überhaupt blöd.
Geht aber auf der anderen Seite natürlich umgekehrt so, wenn die Olympiade
immer bei uns ist, ne? Genau. Ja, aber ich gucke immer so bis 16, 17 Uhr tagsüber läuft der Fernseher und da ist immer irgendwas mit Sport oder irgendwas mit Olympia.
Irgendwas mit Olympia.
Die Wahrheit ist aber auch, kann ich dich jetzt nicht fragen, weil du ja gar nicht konsumierst. Die Wahrheit ist auch, dass man sich die Frage mal stellen muss, sind solche Events eigentlich noch zeitgemäß? Ist das noch etwas, was wir in dieser Ballung so konsumieren können und aufnehmen können?
Also wenn ich mir die Sportler ansehe, die sich 2 Jahre vorbereiten auf so ein Event und dann es schaffen, eine Bronzemedaille zu gewinnen und wie eben beschrieben, losheulen vor Freude, dann würde ich sagen, sind diese Events unbedingt wichtig für die Sportler. Was wir erleben ist, es ist ja immer ein Fernsehereignis, ja. Auch als Zuschauer zugelassen waren, haben ja manche Sportarten vor leeren Rängen stattgefunden. Aber ein Fußballereignis ist das auf jeden Fall. Zuschauererlebnis.
Ja. Ja. So, und sonst? Irgendwie ist nichts los, ne? Wir haben nur Sommer.
Ansonsten ist Sommer. Ich habe eine Nachricht entdeckt, die mich verwirrt hat. Kennst du den Heimatkanal?
Von Gottfried Smeck, glaube ich, ja. Kenne ich.
Das ist ein Bezahlsender für Wohlfühlfilme aus den 50er und 60er Jahren. Ich muss gestehen, ich habe noch nie von der Existenz eines Heimatkanals gehört. Der profitiert von der Pandemie, schreibt der Hans Kratzer in der Süddeutschen. Das ist schon verrückt, ne? Wie die Menschen so reagieren in solchen Zeiten. Sie gucken Heimatfilme, ne? Und so ein kleiner Sender profitiert davon. Das freut mich enorm. Und jetzt weiß ich auch endlich, dass es den gibt.
Ich habe übrigens gestern in der FAZ gelesen, dass dass Düsseldorf die FDP-Hochburg bundesweit ist. Wusstest du das?
What?
Ja, trägst du dazu bei?
Um Gottes Willen.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sagt dir das was?
Das ist natürlich die Grande Dame der FDP und die ist tatsächlich hier in NRW verortet. Wird was dran sein. Also wenn ich hier den lokalen Radiosender höre, es kommt ziemlich viel Frau Strack-Zimmermann vor mit ihrer FDP. Ja. Zumal sie ja im Augenblick auch an der Regierung sind, glaube ich, mit der CDU zusammen.
Ja, die fabulieren ja jetzt schon, dass es mit ihnen dann bald in der Regierung weitergeht. Der Patrick Lindner hat ja gesagt, dass er Finanzminister werden will. Und dass er davon ausgeht, dass die Wahl gelaufen ist. Du bist ja gerade, hast ja deine Finger in der SPD-Kampagne drin. Wie steht's denn da gerade, Herr SPD-Koch?
Die Laune ist ausgesprochen gut, ja. Weil das, was erhofft wurde, nämlich, dass die SPD spät, aber langsam wächst mit ihren Wähleranteilen, das scheint sich zu bewahrheiten. Und die Stimmung schwankte in den vergangenen Monaten, das muss man wirklich schon sagen, weil du machst alles Mögliche und kommst von den 14% nicht weg. Inzwischen liegen wir so bei 16 bis 17 und also steigend. Die Laune ist ausgesprochen gut.
Und die Presse, ich habe mich übrigens auch entschieden. Ich habe mich entschieden, ja.
Du hast dich entschieden.
Dass ich in der Sommerpause als SPD-Wähler zu gelten habe. Ja, das ist jetzt auch ein Aufruf an meine lieben Freunde da draußen, die Tausenden, die diesen letzten vor der Sommerpause stattfindenden Podcast Zwei Herren mit Hund anhören, sollten wissen, euer Kai, euer Lieblings-Kai, der wählt SPD. Der ist jetzt auch eingeladen worden vom Ortsverein. Am 3. August nächste Woche haben wir ein Treffen. Konnte ja nicht wegen Corona. Jetzt haben sie hier in Nordfriesland auch gemerkt, dass Corona wohl vorbei ist. Und zumindest wir in diesem Zwischenloch sind, wie letztes Jahr auch. Ja, denkt bitte daran, am 15. Juli hatten wir auch keine Inzidenz mehr. Jetzt geht's aber dann wieder nach oben. Aber ich nutze die Zeit, also bis wir am 3. September wiederkommen, habe ich als SPD-Wähler zu gelten. Bitte.
Das ist für den Wahlkampf natürlich auch unglaublich wichtig, dass wir wieder raus können. Weil so ein paar Fernsehspots sind ja ganz nett und online ist der Bär los. Aber dieser Straßenwahlkampf, ja, mit den kleinen Bütchen, die aufgestellt werden und den Luftballons, die verteilt werden, nach wie vor nicht wegzudenken. Ne? Also Luftballons und Kugelschreiber, ganz wichtig. Das gehört doch mit dazu, ja, dieser Kontakt zur Bevölkerung. Jemandem ein Pamphlet in die Hand drücken zu wollen, meinetwegen als AfD-Mensch und dann beschimpft zu werden von den Menschen, das ist doch Emotion, das ist Wahlkampf.
Aber im Ernst jetzt mal, ist das wirklich wirkungsvoll unter Werbegesichtspunkten, wenn da ein mir unbekannter Mensch unter einem Sonnenschirm steht, wo die Partei draufklebt und mir einen Zettel in die Hand reicht, was ich nicht will? Ist das, wirkt das?
Ich hab das bei den Piraten erlebt, die hier in Düsseldorf sehr rührig waren und so bei der letzten beiden Bundestagswahlen sehr sichtbar waren im Straßenbild. Dann hast du da diesen Aufsteller mit den Stürmchen und dann siehst du 3-4 Leute, Passanten, Wähler, die an den Stand gehen und sich mit den Piraten unterhalten. Und daraus kannst du tatsächlich eine Wählerstimme machen, ja? Es ist unglaublich mühsam. Die Amerikaner, nimm die mal als Beispiel, ja, Milliarden von Dollar in den Wahlkampf gesteckt werden, vor allen Dingen in TV-Spots und in Facebook-Werbung. Die machen Door-to-Door-Werbung, ja? Die Kandidaten gehen an die Haustür. Da klingelt's und dann steht da plötzlich irgendeiner, ne, und will mit dir über die Wahl reden. Nicht wegzudenken.
Echt?
Echt?
Also, ich weiß nicht. Ich habe das ja früher auch gemacht. Ich habe ja mit 11 schon SPD-Plakate geklebt für Helmut Schmidt.
Siehste?
Ja. Aber weil ich musste. Weil ich... Meine Mutter hat uns einfach in den roten VW Käfer gesetzt, ja. Und mein Bruder auch, der war damals 7. Also wir mussten das tatsächlich auf so Spanplatten. Ich habe heute noch diesen Geruch von diesem Sprühkleber, der wahrscheinlich für meine Unfruchtbarkeit zuständig ist bis heute. Also dieses Plakat auflegen und dann mit dem drüber gehen und dann trocknen lassen. Alles natürlich ohne Maske. Und dann die eben mit Draht an die Bäume binden oder an die, das war also der Klaus Immer, hieß damals der Bundestagsabgeordnete von Altenkirchen im Westerwald. Den haben wir geklebt und den Helmut Schmidt. Ja. Und dann.
Und siehst du mal, und daran kannst du dich heute noch erinnern.
Ja, aber weil es so ein Zwang war, weil es so schrecklich war. Aber, warum habe ich es eben auch in Erinnerung? Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben damals Auto gefahren. Mit 11. Mhm. Weil ich nämlich den VW meiner Mutter im ersten Gang nach vorne bewegte, während sie ihrerseits auch Plakate aufhing. Dann hat sie mich zwar gescholten, aber ich habe den praktischen Nutzwert für sie nach draußen stellen können und dann ging das doch. Da es im Westerwald der 70er Jahre keine Polizei gibt, konnte eigentlich nichts passieren. Das war eigentlich schon Story of my life, ne?
Das ist schon fast Story of my life. Aber da siehst du mal, was so ein Wahlkampf für Menschen bewegt und motiviert und das hat schon was, ne?
Also ich war tatsächlich, Thema Story of my life, wollte ich sowieso erzählen mal. Ich war beim Bundestagswahlkampf 1980, war ich 15 Jahre alt und bin damals mehrfach des Schulgeländes verwiesen worden, weil ich politische Aufkleber auf meiner Tasche hatte. Mhm. Einer der Aufkleber war "Stoppt Strauß, solange es noch geht".
Ja.
Jetzt
ja,
muss man den Jüngeren erzählen, dass Franz Josef Strauß, ein gedungener Krimineller, ein Mafia-Pate der Christlich-Sozialen Union, Ministerpräsident von Bayern, hat Helmut Kohl die Kanzlerkandidatur weggenommen. Von ihm stammt übrigens der Satz: "Es ist mir egal, wer unter mir Kanzler ist". Er war Ministerpräsident von Bayern, als die Bayern noch in Lederhosen besoffen auf Kühen reiten durch die Leopoldstraße in München gingen, und wurde Kanzlerkandidat gegen Helmut Schmidt. Und ich war in Altenkirchen, habe ich eben schon genannt, am Jumbo-Supermarkt, war eine Veranstaltung mit Franz Josef Strauß.
Nee.
Und damals, ja. Und weißt du, wer den moderiert hat?
Nein.
Lou van Burg.
Gut, den werden jetzt einige Hörer nicht mehr kennen.
Nein, also wenn wir Hörer haben, die Lou van Burg noch kennen, schalten Sie bitte aus, Sie machen uns den Altersschnitt kaputt. Lou van Burg war ein damals, ich würde sagen, 70-jähriger ehemaliger Show-Moderator, der in den 60er und Anfang 70er Jahren den Goldenen Schuss moderierte. Der Goldene Schuss, also nach Vico Toriani oder vor, weiß ich gar nicht. Man weiß es nicht. War übers Telefon konnten die Zuschauer ein Schussgerät so justieren und dann Schuss sagen, als es ausgerichtet war, und dann konnte man irgendwas treffen. Und das hat Lou van Burg, ein Belgier, glaube ich, mit eben entsprechend flämischem Dialekt moderiert im Fernsehen und war eben so eine Restprominenz, gereichte, um Franz Josef Strauß anzusagen in Altenkirchen im Westerwald. Und Franz Josef Strauß hat damals die Wahlveranstaltungen eigentlich ausschließlich aus Beschimpfungen der Linken bestritten. Also wirklich so, wo du heute sagst, der würde heute ins Gefängnis gehen dafür, was der dafür Reden gehalten hat. Damals war das
üblich. Ja, ja, ja.
Und Franz Josef Strauß war nicht nur kriminell, sondern er war eben auch Alkoholiker und fresssüchtig, war sehr fett und hat damals auch den Eindruck hinterlassen, dass er schon angetrunken war auf der Bühne. Man wusste es allerdings bei Franz Josef Strauß nie genau, denn wenn er nicht angetrunken war, hat er genauso geklungen, als wenn er angetrunken war. Ein fürchterliches Arschloch. Naja, hat dann verloren gegen Helmut Schmidt, aber Helmut Schmidt musste 2 Jahre später trotzdem in den Sack hauen. Ja, ja, so war das mit der Wahl. Wir sind bei 2 Herren mit Hund, falls Sie... Das war die Story of my life von mir. Ich habe also Lou van Burg gesehen und Franz Josef Strauß und konnte sie sogar unterscheiden.
Apropos Hörer, weil du die gerade erwähnt hast. Unsere letzte Folge mit meinem Schweizer Kollegen Michael Morantonio hat interessante Zuschauer eingesammelt.
Ja,
wir haben 22, nennen wir sie Hörer. 22 Hörer aus der Schweiz eingesammelt, das überrascht nicht.
Ja, neue.
Ne? Mhm. Aber 10 aus den USA, so viel hatten wir noch nie.
Mhm.
Einen aus Nicaragua, why ever, und einen Hörer aus den Seychellen oder eine Hörerin von den Seychellen. Da musst du mal sehen, ne? Hast du so ein Thema wie digital, dann sammelst du die ganze Welt ein.
Ja, ich hatte auch eine Zuschrift über Podigy, das ist ja diese Plattform, wo Hildegard geschrieben hat, dass sie das Thema total interessant fand, aber dieses altväterliche, Altherrengesochse, was wir da von uns gegeben haben, sie vertrieben hat vom Zuhören.
Aha.
Also wir waren wohl etwas, aber das, glaube ich, war nicht ich. Das müsst ihr gewesen sein.
Das Altherrengesocks. Guck mal, da redest du mal über moderne digitale Medien und dann kriegst du solche Hörerpost. Das ist ja interessant. Hm?
Ja, es muss irgendwie dazwischen was gewesen sein, was ihr nicht gefallen hat. Aber es ist eben so, wir sind nicht so ausfällig wie gestern bei Olympia, der Sportdirektor des Deutschen Radfahrbundes, der seine Fahrer hinterhergerufen hat. Hol sie dir die! Ich sag das natürlich nicht sagen, aber es hatte was mit Treibern und Kamelen zu tun.
Mhm.
Und es waren Afrikaner, die er jagen sollte. So, und das finde ich natürlich im Jahr 2021 erstaunlich, dass der Sportdirektor ja weiß, dass er in einer Fernsehübertragung auftritt, dass er solche Dinge sagt. Und dann finde ich es noch interessanter, dass der Hörmann von den Aufzügen, der ist auch Deutscher Sportbund-Präsident, gesagt hat, dass er das nicht gut findet. Aber dass er erstmal nichts machen wird.
Ich habe mich bei der Gelegenheit gefragt, wie du überhaupt auf die Idee kommen kannst, ein solches Wort zu benutzen. Und zwar völlig gleichgültig, ob eine Kamera oder ein Mikrofon an ist oder nicht. Wie despektierlich kann ein Mensch nur sein, den würde ich auf der Stelle rausschmeißen.
Ja.
Du kannst doch gar nicht auf die Idee kommen, ein solches Wort zu benutzen. Würdest du? Würde ich? Nein.
Oh. Also, nee, natürlich nicht, weil mit absoluter Sicherheit diese beiden Radfahrprofis überhaupt keine Kamele besitzen. Und zweitens,
meinst du?
Nee, ich glaube, na, und ich bin ja der Wahrheit verpflichtet, also semi-journalistischer Mensch. Zweitens muss ich sagen, wenn du solche Worte benutzt, dann hast du sie im aktiven Wortschatz. Die sind dann auf deiner Festplatte und die kannst du abrufen.
Das meine ich, ja.
Das fiele mir tatsächlich nicht ein, weil ich dieses Wort das letzte Mal vor 30 Jahren gehört habe.
Und noch nie benutzt hast, bis zum heutigen Tag.
Und was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass der Sportdirektor des Deutschen Radfahrbundes ist ja in der Internationalität verhaftet. Der ist ja den ganzen Tag mit Menschen, die nicht deutsche Sprache sprechen, unterwegs, allein weil die Wettbewerbe eben so sind. Warum Menschen, die den ganzen Tag international unterwegs sind, überhaupt so einen Wortschatz haben, überhaupt so was Despektierliches äußern können, verstehe ich überhaupt nicht.
Was die Frage aufwirft, gibt es das Wort in anderen Sprachen überhaupt? Oder ist das ein deutsches Phänomen?
Du bist ein Native Canadian?
Eben, ich überlege nämlich gerade, meine Muttersprache ist ja Englisch. Ich wüsste gar nicht, wie Kameltreiber auf Englisch heißt.
Müssen wir auch nicht weiter vertiefen, um ehrlich zu sein. Aber ich finde es eigentlich skandalös, dass der Typ nicht einfach sofort rausfliegt. Weil er ja ein katastrophales Bild seines Verbandes hinterlässt.
Ja, und des Landes. Wir reden hier über eine internationale Veranstaltung, ja?
Ja, ich glaube, ehrlich, das war früher mal sowas von selbstverständlich und das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall. Ich glaube, dass wir unglaublich viele individuelle Rückzugsgefechte, was Deutschland angeht, betrifft und erfahren. Ich weiß auch nicht, ob das wichtig ist, aber ich persönlich glaube, dass ich natürlich Abgeordnet bin von einem Land, denn nur dieses Olympische Komitee schickt, das Nationale Olympische Komitee schickt mich ja über diese Qualifikation im Namen Deutschlands dahin. Ich fahre ja nicht im Namen von Sarah Köhler als Schwimmerin zu der Olympiade, sondern als deutsche Schwimmerin. Mhm. Und ich glaube, dass das zu wenig gelehrt wird. Ich glaube, dass das, und das hat auch was mit den Medien zu tun, wenn natürlich überhaupt nichts berichtet wird, nie über dich, nie, dann bist du auch dem Thema nicht so verhaftet, weil du bist ja alleingelassen. Die öffentlich-rechtlichen Medien, also die deutschen Medien, die über dich Bericht erstatten dürfen, müssen, können, sollten, die berichten nicht über dich. Also ist diese Haftmasse, die ist nicht mehr da. Du erinnerst dich an Dietmar Mögenburg, ja, im Hochspringen. Das wurde, wie, nein. Nein, da sagt er nein. Doch, du erinnerst dich an Dietmar Mögenburg. Heike Henkel.
Ja, der Name sagt mir was. Ja.
Siehst du? Ja, war auch ein bisschen hübscher als Dietmar
Mögenburg. Kai, weißt du, worüber sehr, sehr viel berichtet wurde? Über ein Ereignis, das vor 55 Jahren stattgefunden hat. So. Am heutigen 30. Juli 1966, jetzt klingelt es schon, England wird bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land durch einen 4:2 Sieg nach Verlängerung gegen Deutschland zum ersten Mal Fußballweltmeister. Es gibt kein Ereignis in der Sportwelt, über das in Deutschland mehr berichtet wurde. Und zwar jedes Jahr.
Und warum?
Weil das angeblich kein Tor war. Das 3:2 von Geoffrey Hurst,
der immer noch lebt.
Und der lebt noch, ne?
Ja. Ja, der Ball war vor der Linie und der Schweizer Schiedsrichter hat den russischen Linienrichter befragt. Und ich habe damals meinen Russenhass auf eine neue Kulminationsstufe gebracht. Ich war ja erst anderthalb Jahre alt, als das Tor fiel, aber später habe ich mir Bilddokumente davon zuteil werden lassen und habe eben immer wieder festgestellt, der russische Linienrichter hat auf Tor entschieden, obwohl er genau gesehen hat, dass der Ball nicht einmal ansatzweise hinter der Linie war, sondern der war ein bisschen vor der Linie.
Ja.
Und das konnte er sehen, weil natürlich Kameras erfasst haben, in welchem Winkel er zu dieser Torlinie stand. Er hätte das sehen müssen, aber er hat uns Deutsche gehasst, wegen des Zweiten Weltkriegs. Das war damals meine Lesart.
Der ja 1966 noch nicht so lange her war, genau, ja.
Genau. Und der Mann war grauhaarig, das heißt, er war Mitte 40. Damals waren ja die Männer wesentlich älter mit Mitte 40 als heute.
Natürlich,
mit 45 warst du schon ein älterer Mann. Heute musst du 65 sein, um in diesem Status zu sein. Und der war eben ein junger Kriegsteilnehmer und der hat uns eben gehasst und deswegen haben wir verloren.
Ja. Mann, Mann, Mann. Ich hab noch einen älteren Mann für uns. Arnold Schwarzenegger.
Ach ja.
Wird heute 74.
Nein.
Ja. Und sieht aus wie 44.
Nee.
Doch.
Der sieht aus wie so ein Hanuta auf Beinen.
Aber ist das eine Karriere? Ich meine, der ist Österreicher, ne? Wird
aus der Steiermark.
Weltmeister?
Bitte? Ja. Steiermark, ja.
Steiermark. Wird Weltmeister im Bodybuilding, geht dann nach Hollywood, dreht etwa gefühlt 300 Filme, ne, in denen er die Welt zusammenschlägt. Terminator, nie unvergessen. Gucken wir heute noch jedes Jahr einmal. Und wird dann Gouverneur von Kalifornien. In dem Mann muss ja schon eine gewaltige Persönlichkeit stecken, ja, um einen solchen Wandel zu vollziehen und ja, die Welt so zu beeindrucken.
Ja. Ja, also ich habe zu Arnold Schwarzenegger tatsächlich überhaupt keine Meinung, weil ich habe gerade versucht zu kramen in meinem Kopf, ob ich jemals einen Film mit Arnold Schwarzenegger gesehen habe. Ich weiß, dass das jetzt wieder elitär ist von mir, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also ich habe Terminator in Auszügen natürlich, so Trailer und so gesehen, aber ich glaube, den Film selber habe ich nicht gesehen.
Nein.
Conan the Barber hatten wir bei Tele5 immer im Angebot.
Oh,
den
ja.
Habe ich auch nie gesehen, das kann ich sogar verbrieft sagen. Schwiegermutterkopf oder irgendwie, der hat ja dann lustige Filme gedreht, der hat ja sogar Filme gedreht, wo er als Schauspieler auftreten musste. Und nicht nur als Muskelberg. Ich habe ihn auch als Gouverneur von Kalifornien nicht wahrgenommen, in dem Sinne, dass ich das jetzt ernst nehmen muss. Er war so ein Vorläufer von Donald Trump.
True Lies hast du vielleicht mal gesehen.
Ja. Stimmt. Mit
Jamie Curtis.
Jamie Lee Curtis. Die ist natürlich eine ganz wunderbare Frau. Ja, da spielt Arnold Schwarzenegger mit. Hochinteressant.
Ich glaube.
Oh, ich weiß es ja auch nicht. So, was haben wir denn? Dur und Moll. Du bist dran mit Dur. Nee, ich bin dran mit Moll.
Du bist dran mit Moll.
Ich bin dran mit Moll. Mein erstes Moll gilt dem Ahrtal. Und zwar, ich vor 10 Tagen hatte ich tatsächlich ein Gespräch mit einem Feuerwehrmann hier oben aus Nordfriesland, der gesagt hat, dass 5 seiner Kollegen runtergefahren sind ins Ahrtal. Und ich damals schon gesagt habe, mit wem sprecht ihr das denn ab? Und er sagte, ja, die brauchen da unten Hilfe, die brauchen auf jeden Fall Hilfe da unten. Sag ich, nee, aber ehrlich, stell mal vor, also ich war ja im Ahrtal zum 80. meiner Mutter in Maischoss und das Hotel, wo wir waren, ist nicht mehr da. Dann habe ich gesagt, wenn jetzt alle da runterfahren und helfen, weil sie denken, sie könnten helfen, ist das erstens ein bisschen onanistisch. Und zweitens vielleicht ein bisschen unkoordiniert. Jetzt musste ich letztes Wochenende hören, sogar im Norddeutschen Rundfunk wurde es verkündet, fahren Sie bitte nicht dahin. Ja. Es staut sich alles und die Hilfstrupps kommen nicht an ihren Einsatzort. So, das war mein erstes Moll, wo ich dachte, es ist doch wieder alles nur mediengemachte Scheiße, dass die Leute denken, überall auf jeder Funkfrequenz kam irgendeine Hilfsshow, ja, dieses unfassbar reiche Land mit Milliarden von selbst erstelltem Geld. Wir kriegen das schon hin. Es ist ja schön, dass das alles so rührende Hilfsleistungen gibt, aber wir können ja nicht alle dahin fahren und irgendwas machen, was wir gar nicht können. So, hat sich herausgestellt, stimmt wohl.
Und was an dem Beispiel wieder deutlich wird, dieses Land, das so viel darauf hält, koordiniert zu sein und alles unter Kontrolle zu haben und Behörden, ne, und bla bla, wie hilflos dieses Land ist in einem solchen Augenblick, ja? Weil da hat ja wieder alles versagt. Das ist immer, ein immer Moll wieder. Ohne Ende.
Das zweite Moll war, in Leverkusen fliegt was auseinander und meine Mutter ruft mich an und sagt, in Leverkusen ist was explodiert. Sag ich, Mutter, ja, das kann doch passieren. Aber nein, alte Menschen sitzen den ganzen Tag vorm Fernseher und werden verschreckt. Medien verschrecken alte Menschen. Darüber müssen wir auch mal reden.
Wo wohnt denn deine Mutter?
In Pulheim bei Köln.
Okay, also relativ nah dran, ja.
Ja, aber nee, nee, ist nicht immer alles Tschernobyl sofort, ne? Und nicht Pilze weg und nicht im Spielplatz, sondern in Leverkusen könnte was sein, hat sich jetzt herausgestellt, ist auch da nichts. Ist ein schlimmes Unglück für die, die betroffen sind, aber in 60 Kilometern Entfernung muss nicht meine Mutter mich in 500 Kilometer im Norden anrufen, aber bitteschön. Also es gilt nicht meiner Mutter dieses Moll, sondern es gilt dem Umstand, dass egal was passiert, wir immer sofort irgendwelche Terrorreporter da stehen haben und darüber berichten in so einer Sportreporter-Atmosphäre, was gerade passiert ist, obwohl sie meistens überhaupt nicht wissen, was gerade passiert ist. Schwierig, schwierig, schwierig.
Schöne Molls hast du heute.
Ja, und das dritte Moll gilt selbstverständlich ja, Stefan Kuhns, den ich sehr schätze, den ich persönlich auch kenne, aber er müsste jetzt mal zurücktreten, weil er kann nicht in der Öffentlichkeit auftreten, immer wie dieser lila Launebär. Und du hast es auch gesehen bei der Sportberichterstattung, wenn der Trainer der Olympia- und U23-Auswahl als Experte bei der ARD sitzt, gibt's irgendwann eine Beißhemmung. Und das, was da falsch gelaufen ist, nämlich mit 18 Spielern zu Olympia zu fahren und mit Ansage zu versagen, muss bei so einem Trainer, der auch was zu verlieren hat, zum Beispiel seinen guten Ruf, auch mal zu einer Haltungsänderung führen und sagen, ich kann so nicht arbeiten. Und wisst ihr was, liebe Säue, ich mach's auch nicht. Ich verweigere die Annahme dieses Auftrags, weil ich professionell nicht in die Lage versetzt werde, diesen Auftrag zu erfüllen. Er geht jetzt als der lila Launebär, er macht so eine gute Stimmung und alles ist so super und die Mentalität ist so toll. Er kommt jetzt wie ein geschlagener Hund aus Tokio zurück und hat das negativste Erfahrung seit dem Abstieg vom ersten FC Kaiserslautern, als er Mittelstürmer war im Jahr 98. Finde ich nicht in Ordnung, dass er alles schluckt. Also Haltungslosigkeit von Stefan Kuhns. Und nicht sich als Opfer zu gerieren, das ist in Deutschland zwar unglaublich beliebt, aber es ist falsch. Man muss einfach mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also Stefan, tritt
sehr
zurück.
Sehr gut.
Tritt zurück, jawohl. Jo.
Ich habe diesmal die schönen Dinge, Dur. Eins habe ich schon verraten, das war, dass die Zeitungen 3 Millionen Leser gewonnen haben. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Nachricht. Was auch schön ist, das ist mein zweites Dur, ist, dass der OVK, das ist der Online-Vermarkterkreis in Österreich, jetzt mit unserer Kampagne Stop Funding Hate Now kooperiert. Mhm. Genau genommen ist er die Zugmaschine für die Kampagne in Österreich. Das heißt, wir melden jetzt auch die falsch platzierten Werbekampagnen der Unternehmen, die auf den Breitbart und Epoch Times dieser Welt stehen, auch in Österreich. Und jetzt warte ich, das ist mein Aufruf in dem Zusammenhang, dringend auf ein Zeichen des deutschen Online-Vermarkterkreises, von dem wir eine ebengleiche Kooperation und Unterstützung erhoffen. Und ich habe im Urlaub ein Buch gelesen, da ging es um Mathematik, aber da wurde ein Zitat des Schriftstellers Upton Sinclair wieder einmal gebracht. Das passt in dem Zusammenhang so schön. Der hat mal gesagt, es ist schwierig, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht. Ein wundervolles Zitat. Passt fast immer. Aber ganz besonders natürlich auf die Art und Weise, wie deutsche Marketingleute mit ihrer Online-Werbung umgehen.
Da gibt es ja einen Volksmund zu, wes Brot ich esse, des Lied ich sing.
Ja. Das ist schon richtig. Mein drittes Dur ist, dass der ZAW gemeldet hat, wie viele Arbeitsplätze in der Werbewirtschaft sind. Mhm. Sie schreiben von A bis Z, ne? Von Artdirektor bis Zielgruppenanalyst. Wir haben in der Werbebranche mehr Arbeitsplätze und Beschäftigte als in der Automobilindustrie und im Baugewerbe, nämlich fast 900.000 Arbeitsplätze. Fast 1 Million Menschen arbeiten in der Werbebranche. Ich glaube, wenn du das den Leuten erzählst, sie glauben es nicht.
Mhm. Vielleicht auch ein Grund, wenn wir später mal von anderen Kulturen als untergegangene Welt gefunden werden, werden diese neuen Kulturen sagen, daran sind die kaputt gegangen. Die haben den ganzen Tag nur werblich miteinander kommuniziert. Immer nur sich eine Lüge nach der anderen um die Ohren gehauen. Ja, also wir haben ja beim letzten Podcast hier gesagt, dass die Werber immer mehr ihr Gehirn ausschalten, während sie arbeiten. Und davon braucht man dann natürlich immer mehr. Wenn die alle ihr Gehirn ausschalten, brauchst du neue Arbeitsplätze. Klar.
Naja, und bekanntlich gibt es ja auch sehr viele Menschen, die gerne ihr Gehirn ausschalten. Das heißt, der Zufluss an Menschen in die Branche steigt natürlich enorm.
Ja,
ja, was es man ist von, natürlich die von der Automobilindustrie ja nicht sagen kann, ne? Weil die werden Beschäftigte verlieren.
Ja, weil Autobauen in Zukunft nicht mehr so komplex ist.
Nö.
Aber wenn wir Herrn Altmaier behalten, dann werden die auch die nächste Legislatur noch gute Geschäfte machen.
Wir werden Herrn Altmaier nicht behalten.
So, was kommt denn da? Also wir in Schleswig-Holstein, wir haben ja ein Gedankenmodell, dass die SPD und die Grünen gleich aufsieht und dann die Liberalen mit integriert. Also ja, eine klassische, wie heißt das, Ampel?
Ne? Das ist die Ampel, ja.
Die Ampel. Und das ist wohl im Moment das Realistischste und wird den Daniel Günther, den Amtsinhaber, wohl jetzt auch um seinen Schlaf bringen, denn er wird wahrscheinlich die stärkste Partei im Mai nächsten Jahres sein, aber muss durchaus nicht deswegen Ministerpräsident bleiben.
Ja, das ist das Szenario, von dem wir träumen. Wobei wir natürlich auch darauf hoffen, jetzt unabhängig von Parteizugehörigkeit, dass den Leuten klar wird, dass die CDU endlich aus der Regierung verschwinden muss. Die gehört auf die Oppositionsbänke, und zwar schon seit langem. Es gibt ja viele, viele Filmchen im Augenblick im Netz über Frau Merkel, die wir unendlich schätzen, und wir sind dankbar für die Rolle, die sie gespielt hat. Aber 16 Jahre Stillstand können wir uns in den nächsten 16 Jahren nicht erlauben. Und schon gar nicht in den nächsten 4 Jahren.
Ja, wir müssen den Move zum Wandel müssen wir jetzt hinkriegen. Und das geht nur mit dem ersten Schritt. Selbst wenn man auf Sicht fährt, muss man in eine andere Richtung fahren, als stehen zu bleiben und in die falsche zu kriechen. Ja, gut, wir werden sehen. Der Herr Lindner wird alles mitmachen, aber der Herr Lindner sieht sich im Moment als Finanzminister. Alleine das ist Grund genug zu kämpfen, dass das nicht passieren soll.
Ne? Hat er eine Qualifikation zum... Gut, braucht man als Minister nicht, ne?
Oder läuft das? Die Frage verstehe ich jetzt gar nicht. Was hat er? Qualifikation? Nee.
Kann der mit Geld umgehen?
Was? Nee, also, nee, aber musst du da auch nicht. Das ist ja der größte Unsinn der Welt überhaupt. Jemals ist diese schwäbische Hausfrau von Frau Merkel geprägt. Dass ein Staatsmann funktioniert genauso eben überhaupt gar nicht. Wir müssen das Geld ausgeben, damit die Volkswirtschaft prosperiert.
Ne? Das ist eine Aufgabe der Regierung. Die größere Aufgabe besteht allerdings darin, das Geld so auszugeben, dass es in Zukunft eine Volkswirtschaft gibt.
Ja. Ne? Ja. Und ich habe gerade in sehr düsterem, wolkenverhangenen nordfriesischen Himmel einen Sperber über meinem Gelände gesehen und denke an meine Hühner.
Oh, oh, oh.
Ich glaube, es ist Zeit, jetzt mal aufzuhören. Ich muss mal raus. Und meinen Hühnern die Kehle retten. Jawohl. Und dann machen wir jetzt Sommerpause. Und dann sind wir am 3. September wieder da.
Lieber Kai, es war wieder ein Vergnügen mit dir.
Ja.
Ich freue mich auf in ja, so gut 4 Wochen.
Jawohl.
5 Wochen. Und auf die vielen Hörer, die uns begeistern.
Schreibt uns kai@blablasberg.de oder lasst es sein. Schönen August. Tschüss.
Schönen August. Tschüss.
Das waren zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.